Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 16, Folge 5, von Effekt zu Affekt, warum bauen wir groß? Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
Hallo.
Hallo Tim. Ich habe es dir vor der Folge schon gesagt, aber heute wird das mal eine sehr diskussionsträchtige Folge und wie ich finde eine wahnsinnig spannende Folge, weil es geht heute um allgemein Megabauten. Und ich habe mir dazu ein bisschen mehr Gedanken gemacht und ich habe ein bisschen was mitgebracht, so wie eigentlich immer irgendjemand was mitgebracht hat von uns. Und ja, es geht so ein bisschen auch darum, warum wir als Menschen groß bauen und was das so für einen Sinn hat. Warum haben wir in der Historie groß gebaut? Also was heißt groß gebaut? Was für Megabauten hatten wir so? Und warum bauen wir heutzutage groß? Und so ein bisschen, was ist, ja, über uns als Menschen aussagt. Also es wird fast schon ein wenig philosophisch, aber es geht so ein bisschen um allgemeine Sicht auf Megabauten. Und zu Anfang habe ich dafür erstmal so ein kleines Zitat mitgebracht, was ich aus einer Doku über Stil hatte. Und das ist von einem Professor Dr. Kohle von der LMU München. Und es ist aus einem anderen Kontext, also was heißt aus einem Kontext gerissen, ist falsch, aber er hat es in einem etwas längeren Satz gesagt, der aber nicht so genau was damit zu tun hat. Es kommt allerdings heraus, was ich sagen möchte. So. Und zwar hat er gesagt, dass der Stil nicht einfach eine Art, etwas Vorgegebenes zum Ausdruck zu bringen ist, sondern dass sich in ihm das Wesen unseres Verhältnisses zur Welt manifestiert. Und ich weiß nicht, möchtest du kurz wiedergeben, was da so die Essenz des Gesprochenen ist?
Ich glaube, das zielt halt so ein bisschen darauf ab, dass wir, also wie ich es verstanden habe, so heißt es ja quasi, dass so wie wir uns in der Welt wahrnehmen und so das Verhältnis, was wir zu unserer Welt haben, das so spiegelt sich das auch in unseren Bauten wieder, oder?
Ja, im Stil. Vielleicht also so, das war allgemein auf den Stil bezogen, aber ja, in unserem Kontext ist es auf die Bauten, ja.
Ich finde vielleicht so ein bisschen so das ist vielleicht jetzt eine schwierige Aussage, aber so ein bisschen den Größenwahn der Menschen. Dass wir hier, sag ich mal, ich meine, wir bauen ja teilweise wirklich hardcore landschaftsverändernde Sachen.
Ja, das wird jetzt interessant, weil, wie gesagt, darum geht es ja jetzt bald. Aber jetzt erstmal, was ich dazu, also der Anstoß ist jetzt erstmal gekommen. Also so ein bisschen, okay, wir bauen und das, was wir bauen oder wie wir bauen, ist ein bisschen repräsentativ gegenüber unserem Verhältnis zu unserer Welt außerhalb. So. Und diesen Gedanken möchte ich euch mal im Kopf behalten lassen, weil wir gehen jetzt mal so ein paar von den größten Bauwerken der Geschichte durch. So, erstmal die Historie, weil wir möchten ja ein bisschen verstehen, wo wir herkommen, ne? Wer seine Geschichte nicht kennt, der wird den gleichen Fehler zweimal machen, oder wie sagt man so schön. Und da fangen wir natürlich im Kontext der letzten Folge an in Griechenland. Und da hatten wir es ja in der letzten Folge vom Parthenon. Klar, übrigens gerne mal reinhören, war hoffentlich spannend. Ich habe die Folge gemacht, deswegen will ich mir jetzt nicht zu sehr selber auf die Schulter klopfen. Also es war natürlich total spannend. Tim, das muss jetzt...
Es war sehr spannend, enorm. Also danke, es war danke. Wirklich sehr, sehr spannend.
und der Parthenon an sich ist ja schon recht groß. Allerdings gab es noch Tempel, die waren doppelt so groß, also wirklich doppelt so groß, sowohl in der Höhe als auch in den Dimensionen des Bodens. Also zum Teil von Dimensionen sprechen wir, die sind 80 mal 125 Meter von den von der Grundfläche und 18 Meter hohen Säulen und sowas. Das war der Tempel der Artemis in Ephesus. Und der Tempel der Artemis in Ephesus ist mittlerweile ziemlich kaputt. Aber so ein paar Überbleibsel gibt es noch von einem anderen Tempel, der in ähnlicher Größe war, ein bisschen kleiner. Und das war der Tempel des Apollo in Didyma. Und das sind schon mal an sich total spannende Bauten, weil beispielsweise der Tempel der Artemis in Ephesus, der wurde mit diesen 18 Meter hohen Säulen gebaut und da waren relativ viele Säulen. Wir hatten in der letzten Folge ja darüber gesprochen, wie viele, also was für Tempeltypen es gibt und dann gibt es ja da diese mit den mehreren Reihen an Säulen, bevor man dann wirklich zum Tempelgebäude kommt und das war auch einer, wo der Eingangsbereich, also dieser Vornaos, der war quasi gesäumt von Säulen, also von sehr, sehr vielen Säulen und dazu waren es auch noch relativ normale Säulen, eben nicht solche mit einer Schwellung in der Mitte. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, dann hört euch bitte einfach die letzte Folge an. Allerdings war der Sinn dahinter, dass man da quasi reinläuft in diesen Tempel der Artemis. Und Artemis war die Göttin des Jagens und des Waldes somit auch. Und sich so ein bisschen fühlt wie in einem Wald. Also auch damals hat man schon mit so ein bisschen mit den Gefühlen der Menschen gespielt, sage ich mal, als Architekt, wie die da reinlaufen. So, also das ist schon mal ganz interessant, auch für später. Dann gibt es auch noch ein paar andere Beispiele. Unter anderem die ganzen antiken Weltwunder. Unter anderem ist da ja auch der Koloss von Rhodos dabei. Das war eine 30 Meter hohe Bronzestatue auf Rhodos von dem dortigen Gott, also dem dortig ansässigen Schirmherren, dem, wie hieß er denn, Helios war es, meine ich. Und dann gibt es natürlich auch noch den Zeus-Tempel und Olympia, der ja auch unfassbare Ausmaße hatte, und die Zeus-Statue da drin war ja auch eins der antiken Weltwunder. Bleiben wir mal direkt bei den antiken Weltwundern. Da haben wir natürlich die Pyramiden von Gizeh. Ich glaube, die kennt jeder, und allgemein die Pyramiden in Ägypten sind natürlich wahnsinnig beeindruckend gewesen. Dann haben wir noch den Leuchtturm von Pharos. Das ist so ein bisschen ein Außenseiter im Thema von dem, was ich jetzt hier gerade so ein bisschen aufzubauen versuche. Erzähle ich aber auch später, warum ich das sage. Dann haben wir noch das Grabmal von Mausolus. Und also wir merken, es sind alles relativ so, also vor allem bei den Ägyptern waren es immer relativ viele Grabmäler oder sowas, wo die dann wirklich groß gebaut haben. Und von an sich, das sind ja alles gigantische Dimensionen. Aber im Vergleich zu heute ist es fast nichts. Und das zieht sich auch weiter. Also wenn wir jetzt nach Rom gehen beispielsweise, dann haben wir natürlich das Kolosseum. Und das ist auch wieder so ein bisschen ein Außenseiter, aber hat auch wieder einen anderen Sinn. Die Römer allgemein sind in dem, worauf ich hinaus möchte sozusagen. Wie gesagt, dazu komme ich gleich. Die Römer sind da auch wieder so ein bisschen Außenseiter, weil die haben ja auch riesige Badehäuser gebaut. Oder eben auch Aquädukte. Davon hatten wir es ja auch in unserer römischen Architekturfolge. Allerdings ist ja auch im Römischen Reich, gut, das ist jetzt einfach nur lokal, also von der geografischen Lage ist es in Rom, und zwar der Petersdom im Vatikan, ne? Also es ist innerhalb von Rom so. auch wieder so eine gigantische Baute, übrigens auch der größte Dom der Welt, also auch vom Volumen her, man schätzt es zumindest, man hat es noch nie richtig ausgemessen, aber ja. Dann allgemein haben die riesige Tempel gebaut. Ich denke, da muss ich jetzt niemandem was von erzählen. Und ansonsten, das Größte, was sie so gebaut haben, waren wieder Paläste. Paläste sind auch so ein allgemeines Thema, was sich durch die ganze Geschichte zieht. Also wir haben, wir Menschen, ich spreche bei wir immer von wir Menschen, wir Menschen sind wahnsinnig gut da drin, riesige Paläste zu bauen. Und die Paläste waren meistens wirklich einfach nur für irgendwelche Königsfamilien, Adelsfamilien oder eben Ähnlichem. Der größte Palast der Welt beispielsweise ist in Österreich, in Wien, die Hofburg. Danach dann beispielsweise das Louvre in Frankreich, also das Palais de Louvre. Dann in Brunei tatsächlich, der Istana Nurul Iman. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Dann auf vierten Platz ist der Apostolische Palast in Vatikanstadt. Und dann fünfter Platz ist die Verbotene Stadt in der Volksrepublik China. China werden wir heute noch ein bisschen öfter hören. Das allerdings erst, wenn wir in die Moderne kommen. Dann geht das weiter. Also wir haben wirklich viele gigantische Paläste gebaut. Und ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Aber das sind immer so mit die Mega-Mega-Bauten. Weil klar, viel Geld und viel Einfluss, wichtige Persönlichkeiten. Interessanterweise waren wir allerdings auch immer schon gut darin, Burgen zu bauen. Und Burgen bauen haben wir sowohl in Deutschland natürlich wunderbar immer gut geschafft. Übrigens, du darfst mal raten, was die längste Burg der Welt ist. Fand ich einen interessanten Funfact. Einfach mal so nebenher. Was schätzt du, wie lang ist die? Oder, ja genau, erstmal.
Was ist denn die längste Burg?
Ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe es, während der Recherche bin ich drüber gestolpert und ich fand es einfach nur einen unfassbar witzigen Namen. Deswegen.
Wie lang die ist oder wie die heißt?
Erstmal, wie lang die ist. Also die Burganlage.
275,30 Meter.
Nee, 1051 Meter.
Ja, Bruder.
Krass, oder? Witzigerweise, jetzt darfst du aber mal den Namen raten. Und es ist jetzt, es klingt blöd, einen Namen raten, aber es ist jetzt nicht so abwegig, der Name.
Die Lange Burg.
Nee.
Langenburg.
Nee. Aber halber Name ist schon mal richtig. Es ist nämlich die Burg, ja, Burg. Zu Burghausen.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, es heißt tatsächlich, die Burg zu Burghausen ist mit 1051 Metern die längste Burganlage der Welt.
Wie geht das denn?
Besteht aus 6 Burghöfen und ist aus Tuffquaderstein gebaut.
Und von wem ist sie? Wer hat die gebaut?
Da fragst du jetzt. Da ja. Muss ich jetzt nachlesen. Das kann ich gleich gerne mal nachliefern.
Burg zu Burghausen, das liefere ich jetzt nach.
Alles klar.
Die wurde tatsächlich im Jahr 1051 erbaut. Doch.
Entstehungszeit vor 1025.
Nee.
Doch.
Hier steht Burg zu Burghausen.
Ja.
Mit 1051 Metern die längste Burg. Ach so, Moment. Ja.
Guten Morgen.
Ja, danke, danke. Ich habe mich verlesen.
Kein Problem.
Ach so, Wittelsbacher. Naja. Landesfestung der niederbayerischen Linie der Wittelsbacher.
Ja, ja. Ja, hier in Bayern haben die allgemein viele große Burgen oder Schlösser auch. Und auch noch so eine andere Sache, die wir auch im Mittelalter natürlich weiter schön gebaut haben. Also wir haben nicht immer nur Tempel in der Antike gebaut, wir haben auch im Mittelalter und so immer schön weiter Kathedralen und Kirchen gebaut. Übrigens eine der bedeutsamsten Kathedralen der Welt ist die Kathedrale von Chartres, ich kann kein Französisch. Es ist vermutlich so unfassbar falsch ausgesprochen. Es heißt es Chartres. Und das ist eine Notre Dame. Habe ich übrigens vorher auch nicht gewusst, aber das ist wahrscheinlich eher so eine Ich-Sache, dass Notre Dame nicht nur die abgebrannte Kathedrale bezeichnet, obwohl mich das eigentlich hätte denken können. Es heißt einfach nur Jungfrau Maria. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich es mal gehört, aber es war mir nicht so ganz bewusst. Jedenfalls die Kathedrale Notre Dame de Chartres.
Bruder, das hört sich sehr gut an, was du da
machst. Ist auch aus Jahr 876 haben wir die gebaut und auch eine gigantische Kathedrale. Zählt auch zu so einem von den Megabauten des Mittelalters bzw. der Antike. Eine Sache, die ich überhaupt nicht auf dem Peil hatte, muss ich ja persönlich zugeben, war neben verschiedensten Moscheen und aus der islamischen Welt stammenden Bauten, war die Burg Alhambra oder die Rote Stadt in Spanien. Ich will jetzt bei all den Sachen gar nicht so im Detail reingehen und ich hoffe einfach mal, dass ich den ganzen Zuhörern hier gerade einfach ein bisschen einen Ansporn setze, sich das mal alles anzuschauen, weil es sind wirklich wahnsinnig beeindruckende Bauten. Aber diese Alhambra ist eben eine Stadtburg auf dem Sabikar-Hügel im andalusischen Granada. Und diese Stadtburg an sich ist halt einfach eine gigantische Megabaute wieder, ne? Einfach eine riesige Burg, in der eben die Stadt gesammelt ist. Und das war auch so ein allgemeiner Trend in der Zeit. Also die Megabauten von damals waren halt einfach ganze Städte in einem und das als Verteidigungsanlage. Und anssonsten eine Megabaute, die immer noch gebaut wird und so ein bisschen unsere Brücke ist in die heutige Zeit, weil wir wollen ja auch nicht nur uns auf die Vergangenheit konzentrieren. Und zwar ist das die Al-Haram-Moschee. Und wie gesagt, es tut mir wieder leid, wenn ich es komplett falsch ausspreche oder es einfach nicht richtig anspreche. Allerdings ist diese Al-Haram-Moschee, wenn ich jetzt in meinen Notizen wiederfinden würde, hallo, bin ich denn komplett verloren? Die Al-Haram-Moschee ist, ich bin sogar schon da, perfekt. Die Al-Haram-Moschee ist in Mekka, im saudi-arabischen Mekka und ist die größte Moschee der Welt. Und sie wird tatsächlich seit 1300 Jahren gebaut. Und interessanterweise ist direkt neben dieser Al-Haram oder was steht da? Al-Majid Al-Haram-Moschee oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, es tut mir leid. Direkt daneben ist eines der größten Hotels der Welt beziehungsweise eines der größten Gebäude der Welt, was ein Hotel dafür ist. Und das sind jetzt so ein bisschen die Bauten der Vergangenheit. Und bevor ich jetzt mal fortfahre mit den aktuellen Bauten, Tim, hast du da so ein gewisses Schema drin gefunden? So was, wofür bauen wir groß? Was sind immer so Sachen, die wir echt groß gebaut haben?
Religionen, Diktatoren, Herrscher, Königshäuser, sowas für den Dreh, oder? Politiker.
Ja, ja.
Große Regierungszentren oder so, ist ja immer groß.
Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und die spreche ich dann auch gleich gern mal aus. Allerdings fahre ich jetzt erstmal fort und zwar so ein paar Megabauten von heutzutage und dann wird vielleicht nochmal dieser Umschwung nochmal ein bisschen krasser. Und zwar erstmal, was sind denn so die größten Bauten unserer Zeit heutzutage? Zuerst mal angefangen natürlich mit dem Drei-Schluchten-Damm. Es ist so eines der teuersten und größten Bauprojekte der Welt, aller Zeiten im Endeffekt. Wer den nicht kennt, also bitte, man muss sich das mal anschauen. Die haben dafür mehrere Millionen Menschen umsiedeln müssen, weil die so viele, Täler einfach geflutet haben. Ja, genau. Täler geflutet haben. Und gibt es allgemein ganz, ganz schöne Videos auch zu. Aber dieser Drei-Schluchten-Damm oder diese Drei-Schluchten-Talsperre ist dazu auch noch das stärkste Wasserkraftwerk der Welt. Es ist 2,3 Kilometer lang. Also 2335 Meter, um genau zu sein, an der Spitze. Und hält eine Unmenge an Wasser zurück. Also
ja, es ist ja sogar so, ich bin mir relativ sicher, dass es der Drei-Schluchten-Damm ist, dass der Drei-Schluchten-Damm so viel Wasser zurückhält, dass die Verlagerung des Gewichts von dem Wasser an diesen einen Ort die Geschwindigkeit der Erdrotation verändert.
Ja, Tatsache. Ich suche gerade nur die ganze Zeit nach dem Namen von der Stadt, beziehungsweise ist die größere Stadt am Ufer ist Tsikui.
Aha.
Ja, genau. Also ich glaube, damit kann man jetzt nicht so viel anfangen. Wir werden aber mal ein Video in die Shownotes tun, wo ein bisschen was über den Drei-Schluchten-Damm erzählt wird und unter anderem auch ein bisschen darüber gesprochen wird, was so die Herausforderungen davon sind momentan. Aber es soll ja nicht nur um den Drei-Schluchten-Damm gehen, weil daneben haben wir natürlich noch so ein paar andere Riesenprojekte. Angefangen natürlich der Fehmarnbelt-Tunnel hier so in Deutschland, wenn wir da mal gerade von Deutschland sprechen. Allgemein können wir mal uns ein paar von den Top-Projekten in Deutschland angucken. Und zwar haben wir da beispielsweise, was nehmen wir da, den Hauptbahnhof von Halle zählt als eines der größten Projekte, interessanterweise. Ja, ja. Gut, Flughafen Berlin-Brandenburg, ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Das Humboldt-Forum.
Das größte Debakel.
Ja, genau, das größte Debakel der Welt. In Berlin bauen wir allgemein ganz viel, also das Humboldt-Forum beispielsweise auch und es sind halt nicht so spannende Projekte. Frankfurter Flughafen ist auch noch so ein gigantisches Projekt. Allgemein probieren wir ja momentan auch Frankfurt oder wollen wir bald anfangen, Frankfurt auch noch eine Zuglinie unten drunter hinzuzufügen, damit wir den, ich glaube sogar tiefsten Bahnhof Deutschlands dahin basteln, dann auch noch unter Frankfurt. Also wir planen auf jeden Fall viel mit Bahnhöfen, unter anderem übrigens auch in München und gut Stuttgart natürlich, das muss ich glaube ich keinem erzählen. Was haben wir sonst noch so für Riesenbauprojekte oder Riesenbauten, die auch schon fertig sind? Zum Beispiel das New Century Global Center. Und Tim, sagt dir das noch was, dieser Name? New Century Global Center?
Nee. Habe ich eigentlich noch nie gehört.
Doch, hast du schon mal gehört. 100%. Ich habe das nämlich schon mal erzählt, und zwar in unserer Meeresstaffel, wo ich das Volumen des Meers einmal demonstrieren wollte. Und zwar ist das New Century Global Center das größte Gebäude reinen Nutzfläche. Und zwar ist es mit 1,76 Millionen Quadratmetern das größte der Welt.
Das ist nicht China irgendwo, oder?
Ja, das ist in Chengdu. Chengdu hat allgemein so ein paar Riesenprojekte. Aber neben dem New Century Global Center haben wir unter anderem natürlich auch noch so ein paar Sachen wie im Burj Khalifa und so ein paar andere sehr hohe Gebäude. Dann haben wir allerdings auch noch einen Flughafen in Kansai, Flughafen von Kansai, das war ein Projekt, was ich persönlich einfach total beeindruckend finde. Und zwar wird dort in Japan ein riesiger Flughafen scheinbar einfach nur ins Wasser gebaut. Und Tim, ich empfehle dir gerade mal, das zu googeln und allen Zuhörern auch auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, weil der Flughafen von Kansai ist es wirklich einfach nur, jetzt hätte man gesagt, okay, wir schütten hier jetzt einfach eine Insel in Form von einem Flughafen auf, mitten im Wasser. Und ja, da machen wir dann halt jetzt einen Flughafen hin. So.
Ja, lol, das sieht echt total lustig aus.
Ja, genau. Andere Sache ist, also einfach noch ein Riesenprojekt, auch wieder natürlich in China, ist der Flughafen von Peking. Eine Nutzfläche von auch fast 1 Million Quadratmeter, nicht ganz, 986.000. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, eben bei Mekka, also in Mekka, neben dieser Moschee, die ja schon seit 1300 Jahren gebaut wird und damit auch eines der teuersten Projekte aller Zeiten ist übrigens, wird der sogenannte Mecca Royal Clock Tower Hotel oder das Mecca Royal Clock Tower Hotel gebaut. Auch bekannt als Abraj al-Bayt. Wie gesagt, es tut mir leid wegen der Aussprache.
Sieht aus wie eine Big Ben Kopie.
Sieht aus wie eine Big Ben Kopie, ist aber wahnsinnig beeindruckend an sich, einfach wegen der schieren Größe. Und da kommen wir auch wieder gleich zu einem anderen Thema. Ansonsten, also in China werden ganz viele Flughäfen gebaut oder riesige Center oder so. Also in China ist auch noch das Venetian Macau beispielsweise, ist auch noch ein Hotel. Also Hotels, Flughäfen, irgendwelche Riesenprojekte, um die Natur zu beeinflussen, wie beispielsweise dieser Drei-Schluchten-Damm. Nebenbei noch so ein ganz anderes, sehr, sehr teures Bauprojekt, was wir auch noch am Laufen haben, ist die ISS. Nur so mal reingeworfen, ja, okay. Auch interessant, vor allem im Kontext von dem Diskussionsthema heute. Und ansonsten natürlich noch, was nicht vergessen werden darf, der Eurotunnel. Und zu allerletzt, rate mal, wo das größte Stadion der Welt steht. Ja, da habe ich dich jetzt
wieder... Das ist bestimmt wieder irgendwo in China.
Ach, fast. Fast. Also
die Kontinent. Oder in Katar. Oder nee. Ist es in Katar?
Nee.
Ich hätte sonst, also es gibt einige sehr große Stadien. Es ist derselbe Kontinent, aber nicht in China.
Fangen wir mal woanders an. Was ist so
in
der.
In Indien.
Ja. Was ist der meistgeschaute Sport der Welt?
Fußball.
Mit. Okay, neben Fußball. Eine der Sporte, die wir nicht. Sport, an die wir hier in der westlichen American Welt, sag ich Football. Mal, nicht so viel gucken.
Football.
Nee, Cricket.
Baseball. Was? Cricket?
Cricket.
Cricket spielt man nur in Indien, weil das halt so viele sind, das ist der meistgeschaute Sport, das ist doch wohl ein Witz.
So ungefähr, ja. Und
deswegen ist es echt ein Cricket-Stadion? Ist dein Ernst?
Ja, es ist ein Cricket-Stadion.
Krass.
Das Narendra Modi-Stadion hat 132.000 Plätze.
Das ist doppelt so groß wie die Allianz Arena.
Ja, das weißt du natürlich direkt aus dem Kopf.
Ja,
aber ja,
die hat 70.000. Die hat 70.000.
Ach Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall das größte Stadion der Welt.
Boah.
Und wir haben jetzt wieder ein anderes Ding. Was haben wir jetzt so als Schema zwischen den ganzen Bauten? Da ist jetzt dein Moment, um wieder zu scheinen.
Ja, Moment, ich bin gerade am Googlen, ob das... Ach, weil da wurde so ein fettes neues Stadion gebaut in Las Vegas.
Aha.
Aber das ist tatsächlich ein Joke. Im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Cricket-Ding.
Ja.
Und es hat 1,8 Milliarden US-Dollar gekostet. What the fuck?
Ja.
Okay, Entschuldigung, was war die Frage nochmal?
Die Frage ist, was haben wir jetzt für ein Schema von unseren neuen größten Bauten? Also was bauen wir heutzutage?
Infrastruktur, oder?
Ja, viel Infrastruktur.
Flughäfen, Eurotunnel. Oh, gut, Cricket ist keine Infrastruktur, sondern halt Cricket. Darf
also
ich auch nicht sein.
Ich habe mir so ein bisschen, was ich so ein bisschen als Schema mir daraus, ich weiß nicht, entwickelt habe oder so ein bisschen daraus sehe. Also so ein bisschen, wenn ich formuliere es jetzt mal sehr übertrieben, aber wenn du das mal so durchgehst, wenn man früher sagt, okay, wir haben eigentlich nur für die wirklichen Gottheiten und für alles, was den Göttern nahe stand, weil Adelsfamilien waren ja auch immer in den Religionen irgendwie sehr tief verankert. Das heißt irgendwie, bei den Ägyptern beispielsweise war ja der Pharao eigentlich das Nächste an den Göttern. Also er war ja quasi eine Verkörperung der Götter beispielsweise. Und bei den Griechen, da gab es sowas nicht, deswegen jeder von den Griechen hat eigentlich nur ein total langweiliges Haus gehabt. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Aber die Tempel und die ganzen Gottesstatuen waren immer gigantisch, waren, weißt du, Weltwunder. bei den Römern, da meinte ich ja auch schon, da wird es ein bisschen Außenseiter von dem Ganzen, aber die Römer haben immer noch riesige Tempel gebaut. Allerdings haben die Römer angefangen, richtig, wie so blöd es klingt, so richtig angefangen nachzudenken auf eine Art, wo es wissenschaftlich Sinn macht oder Sinn ergibt. Und was meine ich damit? Die Römer haben angefangen, Bauten zu errichten, die wirklich nur zum Nutzen der Menschen waren. Also sie haben sich quasi so ein bisschen von dem Glauben einfach nur entfernt und haben gesagt, okay, wir Menschen können für uns denken wir leben quasi, also wir legen unser ganzes Geld nicht nur da rein, dass die Götter quasi verheiligt werden, sondern wir verheiligen auch uns Menschen selber. Und das ganze Thema ist dann auch wieder weniger geworden im Mittelalter, wo wir dann eigentlich nur noch für Burgen beispielsweise was gebaut haben. Das waren dann auch wieder für die ganzen Adelsfamilien natürlich, die viel Geld hatten. Und Kirchen. Ne? Kirchen haben wir gebaut,
wie sonst
was. Ist wieder klar, ne? Alles für die Götter und alles für die Religion. Und jetzt so heutzutage, wir bauen eigentlich nicht mehr religiös. Also wir bauen nicht mehr großartig religiös. Wir restaurieren mal, aber es gibt keine großartigen neuen Bauten, die religiös sind. Klar, es gibt diese Moschee in Mekka, die immer noch gebaut wird und Unmengen an Gelder verschlingt. Allerdings möchte ich behaupten, ja, die wird immer noch
gebaut. Die wurde 1000 Jahre gebaut, wird immer noch gebaut.
Nee, die wird seit 1300 Jahren gebaut.
Ach du Scheiße.
Und das ist allerdings auch, also was ich jetzt so mal ein bisschen ketzerisch daher sagen möchte, weil der Islam an sich einfach noch eine etwas aktivere Religion ist als beispielsweise das Christentum. Und das klingt jetzt vielleicht echt heftig, weil viele Leute natürlich sagen, ja, sie gehen ja aber noch regelmäßig in die Kirche. Ja, aber man lebt heutzutage nicht mehr so sehr kirchlich wie früher. Früher hat sich eigentlich alles um die Kirche revolviert, deswegen wurde eigentlich nur für die Kirche oder für die Religion gebaut. Und je weiter wir uns sozusagen davon entfernen, desto weniger bauen wir dafür. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und mit den ganzen Riesenprojekten, wo wir ja wirklich nicht mehr versuchen, uns quasi an der Welt zu bereichern, so ein bisschen wie die Römer es getan haben. Die haben quasi die haben ja mit ihren Aquädukten die natürlichen Schräglagen oder die natürlichen Hänge genutzt und dann das Wasser dort runter transportiert und so. Das war natürlich auch schon wahnsinnig schlau, allerdings haben sie quasi das genutzt, was ihnen gegeben wurde. Wir Menschen heutzutage probieren allerdings viel mehr wirklich die Welt so zu beeinflussen. Man könnte, wenn man es übertreiben will, sagen, wir probieren selber zu Göttern zu werden, indem wir eben probieren, Gebäude zu bauen, die eigentlich nicht gebaut werden können. So, aber wir probieren es trotzdem oder wir machen es trotzdem. Wir bauen Dämme, mit denen wir ganze Flüsse aufhalten, mit denen wir neue Seen erschaffen und die Erdrotation beeinflussen. Wir bauen eine Weltraumstation. Also deswegen sage ich, habe ich auch die ISS damit reingeschmissen, weil wir bauen einfach im Weltall. Also wie absurd das eigentlich ist, aus Sicht von jemandem, der beispielsweise im Mittelalter gelebt hat und eigentlich nur ja, Kirche und man geht in die Kirche, man tut alles dafür, dass man dann irgendwann nicht in die Hölle kommt. Und ich will es jetzt überhaupt nicht bewerten. Allerdings ist es, finde ich, ein ziemlicher Umschwung und auch im Sinne von dem, von dem Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, ist es ein bisschen repräsentativ dafür, wie wir heutzutage zur Welt stehen. Früher haben wir eben mit dem Gedanken gelebt, dass wir quasi von irgendetwas Größerem auf die Welt gesetzt wurden und wir haben das Größere zu verehren. Heutzutage sind wir allerdings dort gelandet, wo wir sagen, okay, wir können uns die Welt machen, wie wir wollen und wir bauen deswegen auch, wie wir das wollen. Und ich weiß nicht, also deswegen, das war so ein bisschen der Grundgedanke, womit ich hier dran gehen wollte. Und ich bin sehr offen für deine Meinung, Tim. Ich habe übrigens noch ein kleines anderes Thema für später, wer jetzt sagt, ja, die Diskussion will ich mir nicht anhören. Vielleicht einfach vorskippen. weil es kommt später noch eine andere Sache, die ich auch noch recherchiert habe, die ich sehr, sehr spannend fand, wo es dann mehr um das Thema Affekt geht, also quasi Großbauen im Affekt. Aber jetzt erstmal, Tim, was ist denn deine Meinung so dazu? Siehst du das auch so mit dem Wandel, wie wir groß bauen?
Ja, ich habe mir darüber davor noch nie so krass Gedanken gemacht, aber was ich gerade sehr interessant fand, was du gesagt hast, war, dass wir versuchen, Sachen zu bauen, die man eigentlich nicht bauen kann. So, wir versuchen noch größer zu bauen, wir versuchen immer noch mehr zu machen, immer noch absurder und uns immer wieder neu zu übertreffen, obwohl ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne und sage, okay, also wenn du einen Flughafen baust, oder einen Eurotunnel baust, dann kannst du mir erzählen, dass das vielleicht mehr oder weniger sinnvoll sein kann. Natürlich auch ein Prestigeobjekt ist, ne, für diese Länder, wenn die halt einen Flughafen haben. Aber ob ich jetzt wirklich ein Luxushotel in Mekka in der Größenordnung bauen muss, das ist halt einfach rein, das kannst du halt nur so erklären, indem du sagst, ich will halt einfach zeigen, dass ich es kann. Ich will zeigen, dass ich in der Lage bin, das zu machen. Und ich will damit was verkörpern und ich will damit was ausdrücken. So
Obwohl,
denke
ich
ich
muss
mir.
ja sagen, das Luxushotel da in Mekka, das finde ich, ist immer noch so ein kleiner Außenseiter, weil es ist eben in Mekka und es wurde dort gebaut, weil das eben am Zentrum des Islams ist. Also diese Moschee
Klar.
dort, die wurde ja gebaut oder die wird ja außenrum gebaut, weil da alle hin pilgern, soweit ich weiß zumindest. Und entsprechend wurde es dann dort auch gebaut. Aber was ich eher so denke, ist dieses New Century Global Center in
Ja.
Chengdu. Das ist halt so ein totales, also es ist ein Paradebeispiel dafür. Oder auch was in Peking alles gebaut wird an Towern beispielsweise. Der Chongguo Sun,
Ah ja.
der City Tower eben in Peking. Oder eben auch die ganzen Flughäfen. Und auch Flughäfen sind so eine Sache. Weil damals, als die ersten Flugzeuge gebaut wurden, hat man ja auch gesagt, ja, Menschen sollen nicht fliegen. So, das waren ja die ersten Kritiker daran. Die haben gesagt, ja, Menschen gehören, also Menschen sind nicht gemacht dazu, um zu fliegen. Und jetzt fliegen wir trotzdem. Jetzt fliegen wir um die Welt und bauen die größten Flughäfen der Welt. Und dazu bauen wir sie dann auch noch, wie beispielsweise in Japan, dort eben einfach mitten ins Wasser. So.
Ja, das ist schon ein bisschen crazy. Also wir bauen halt einfach für den Prestige. So, also ein Land wie China baut natürlich, weil sie viele Leute haben, aber die bauen halt vor allem fürs Prestige. Die sagen, hey, wir können das bauen und das ist riesengroß.
Ja, unter anderem, aber die bauen ja auch viel, um die Welt zu verändern um sich rum, also um ihr Land zu verändern. Beispielsweise
Ja, natürlich, das meine ich ja. Die sagen,
dieser
hey, wir machen,
Drei-Schluchten-Damm.
genau, das ist ja einfach, die bauen das, weil sie die Infrastruktur auf der einen Seite natürlich brauchen, aber sie bauen es sicherlich auch, um zu zeigen, dass sie es können.
Ja. Und das finde ich, also das ist ein repräsentativer, also Aspekt finde ich von diesen Bauten, dass man sagt, okay, warum bauen wir so? Ja, weil wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir bauen nicht nur noch für Religion, wir bauen nicht mehr für irgendwelche gottesähnlichen Landesherrscher. Wir bauen heutzutage, weil wir als Menschheit so weit sind, dass wir probieren selber so ein bisschen Gott zu spielen, könnte man jetzt sehr übertrieben sagen. Und klar, es ist natürlich jetzt nicht der Gedanke dahinter, dass man sich denkt, oh, ich will jetzt Gott sein, so ungefähr. Aber man
Ja,
könnte es.
wir denken so ein Stück weit, glaube ich, dass wir über allem stehen, so ein bisschen. Dass
Man
wir
könnte
denken,
es als
ja.
Überheblichkeit sehen, ja.
Ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, hat es einen anderen Grund, ne? Weil vielleicht ist das jetzt die total falsche Herangehensweise und vielleicht sind wir zwar mittlerweile schon so von dem, was wir bauen und was wir probieren, irgendwie probieren wir uns einer Gottesperson quasi anzumaßen, so doof es klingt, weil das ist ja immer so ganz gefährlich, deswegen ja, probiere ich da auch nicht so das direkt zu sagen, aber sozusagen, man maßt sich selber eine Gottesähnlichkeit an, ist ja immer so eine ganz, ganz schwierige Sache, vor allem in jeglichen Religionen. Und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht so sagen, weil ich glaube nicht, dass wir Menschen jemals oder dass die Menschheit an sich allgemein momentan an einem Punkt ist, wo wir sagen, ja, wir probieren wirklich Götter zu sein. Aber von dem, wie wir bauen, könnte man schon meinen, dass wir uns im Verhältnis zur Umwelt so ein bisschen, oh komm, warum stauen wir nicht einfach mal den Nil jetzt, ne? Oder andere Themen, auch riesige Projekte, die wir mittlerweile bauen. Wir haben jetzt nicht mehr so vor, dass wir einfach nur ein großes Gebäude bauen oder dass wir eine Prachtstraße bauen, wie wir es hier in München haben beispielsweise oder auch in Berlin, diese Stalinstraße, die ja auch so ein bisschen das Kind des Sozialismus ist, sagt man da in Berlin, und so ein bisschen zeigen sollte, wie das damals gebaut wurde. Das waren ja wirklich diese Regeln. Nee, heutzutage sagen wir, okay, wir haben ein Problem mit unserer Hauptstadt. Deswegen bauen wir jetzt einfach eine neue Hauptstadt, beispielsweise in Kairo oder
Ja,
in, ich glaube,
Junge.
Indonesien machen sie es ja auch, wo sie jetzt eine neue Hauptstadt einfach bauen oder zumindest angefangen haben. Und das ist auch wieder so, wir haben einen Grandeur erreicht mit unseren Bauwerken, dass man nicht mehr davon reden kann, dass wir es wirklich für irgendwas Größeres bauen, sondern wir bauen wirklich für nur noch uns Menschen und nicht mehr für Religion etc.
Ja, vor allem, also ich überlege mir halt so auch so Geschichten. Früher sind halt Städte, oder jetzt ist noch gar nicht so lange her, aber da sind aus meiner Perspektive Städte halt natürlich gewachsen. So, man hat mehr gebraucht, man hat mehr gebaut. Und die Sachen sind so gewachsen, es hat mit dem Dorfkern angefangen und es ging immer weiter. Wenn ich mir jetzt das Neon-Projekt anschaue, worüber wir ja auch schon mal sehr intensiv gesprochen haben, das ist so, die bauen einfach an 5 oder 6 verschiedenen Orten komplette Städte, Stadtviertel, teilweise über riesige Flächen, die komplett durchgeplant sind. Und man sagt, wir haben schon was Fertiges, da wächst nichts mehr natürlich, das ist durchgetaktet. Mit Infrastruktur, mit allem. Und wir pflastern es einfach dahin. Das sind ja Projekte, die an Logistik, das ist ja, das ist, ich habe da mal, weil ich das selber privat ein bisschen gefollow-upt habe, weil ich mir dachte, wenn die das wirklich bauen, weil sagen kannst du viel, ja, die bauen auch schon seit 1000 Jahren Stuttgart 21, ich habe bis heute noch nichts gesehen. Es ist natürlich überspitzt, ja, aber ich wollte halt follow-up, ob die das wirklich machen und wie weit die da sind. Und da habe ich halt so Sachen gelesen, wie, dass halt da teilweise wirklich, das sind tausende Bagger, die nur dabei sind, für diese Delayen, das Bauwerk, das Ding auszuheben. Tausende, was da an Sprit rausgehauen wird, haben die, ich weiß die Zahlen leider nicht mehr, aber das stand da alles und da habe ich mir gedacht, das ist schon wirklich unfassbar, was da für ein, in Anführungszeichen, Größenwahn dahinter steckt. So viel Wert, so viel Fläche, so viel Zeug, so viel Logistik, nur um da was hinzubauen. Das ist schon überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir früher gesagt haben. Alles klar, wir bauen jetzt eine Burg. Ja, da unten ist das Bauerndorf, da oben ist der Berg, da kommt die Burg hin, fertig aus.
Ja, genau. Und auch wieder sowas anderes. Wir probieren ja auch nicht mehr, uns quasi anzupassen an die Umwelt. Wir sagen, okay, wir wollen das bauen, dann passt die Umwelt sich uns an.
Genau,
So,
wir passen die Umwelt an.
genau. Das ist ja gerade mit The Line zum Beispiel oder auch diesen anderen Neom-Teilen, dass wir da Sachen einfach mitten ins Wasser bauen wollen. Auch in Dubai, diese schwimmenden Städte da. Es ist ja,
The World.
genau, es ist ja enorm. Also wirklich, was wir da an Grandeur wieder erreicht haben. Und auch hier in Nusantara, was ich gerade schon angesprochen hatte, die neue Hauptstadt von Indonesien, ist tatsächlich mal ein sehr interessantes Bauprojekt, aber auch dort gibt es wahnsinnig spannende Dokumentationen darüber, wie das Ganze geplant wurde. Das wird nämlich schon von Anfang bis Ende als vollständige Stadt geplant und nicht mal als, wie du schon gesagt hast, quasi ein Stadtkern, der sich dann ausgeweitet hat, ausgeweitet hat, ausgeweitet hat, sondern hat gesagt, okay, hier passt eine Stadt hin, unsere Hauptstadt Jakarta momentan ist ein Problem, dann wollen wir da alle übersiedeln bis 2035, deswegen muss es die und die Dimension haben, wie machen wir das? Und dann, okay, wir fangen jetzt erstmal mit dem Regierungsteil an, weil wir wollen ja auch, dass das Ganze noch dieses Jahr eingeweiht wird. Das ist übrigens tatsächlich ein Plan, dass man das dieses Jahr noch einweiht. Und dann wurde das alles in Phasen aufgeteilt, dass man sagt, okay, wir bauen erst den Teil, den Teil, den Teil. Und es ist alles von vorne bis hinten durchgeplant und durchgetaktet. Und es ist absurd. Also es ist schwer zu beschreiben, aber wenn man sich mal diese Dimension von Bauten und von Projekten vor die Augen führt, was wir heutzutage machen und was wir heutzutage bauen, es ist, finde ich,
Ja,
fast schon erschlagend, vor allem wie viel gleichzeitig passiert. Weil wenn man sich so ein Projekt anguckt, dann denkt man sich, okay, wir haben jetzt den Drei-Schluchten-Damm, riesiges Projekt. Dann denkt man sich, okay, warte mal, was passiert so in Amerika? Ja, also da haben wir die ganzen Tower in New York, die auch gebaut werden. Okay, interessant so. Sonst, Eurotunnel haben wir auch noch. Ja, der wurde auch ähnlich in der Zeit gebaut. Aha, okay. Was haben wir denn noch so? In Asien haben wir allgemein riesige Bauten. Also es ist wirklich, es nimmt fast kein Ende mehr, was wir alles noch mal größer und noch mal beeindruckender bauen. Aber nichts davon ist mehr für irgendwelche Religionen. Also fast nichts.
Ja,
Tim.
also ich finde einfach dieses Ausmaß oder die Dimension ist halt, glaube ich, das, was es so absurd macht. Dass man, wenn ich sage, wir bauen so viel gleichzeitig, wir bauen einfach in einem Ausmaß, dass es nicht mehr feierlich ist. Beziehungsweise, man muss sich auch überlegen, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, dass aus meiner Sicht ist vieles davon ein bisschen zu kurz gedacht, weil man überlegt sich was, ja okay, ich baue jetzt einen fetten Flughafen, zum Beispiel. Oder, also gerade bei solchen Sachen eben wie einem Flughafen fähig ist, oder nimm diesen Flughafen davon Kansai oder Kasai, ich glaube Kansai war richtig, ne? In Japan. die haben da, also ich habe das vorhin gegoogelt und die haben da ja wirklich einfach zwei Rechtecke ins Meer geschüttet, eine Brücke hingebaut und dann Flughafen hingezimmert. Und das ist ja, du baust es ja nicht für 10 Jahre, sondern du baust ja sowas für sehr, sehr lange. Und du baust über eine Zeitspanne und mit Geld für sehr, sehr lange, mit sehr, 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 sehr viel Aufwand. Und ich bezweifle, dass man sich langfristig darüber Gedanken gemacht hat, wie sieht das denn irgendwann mal in 30 Jahren aus? Und wie beeinflusst das eigentlich alles um uns herum? Ich glaube nicht, dass sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, was das für einen Effekt hat im weitesten Sinne. Nicht nur, wenn ich den Drei-Schluchten-Damm baue, dann wissen die, okay, ich flute jetzt hier 5 Täler und ich muss 10 Millionen Leute umsiedeln, was an und für sich bitte schon crazy ist, wenn ich so viele Leute umsiedeln
Es waren
muss.
nicht 10 Millionen, aber es waren auf jeden Fall über
Ja, aber
Millionen.
es war 1 Million. So, mehr als 1 Million.
Ich glaube 1,3 oder so, aber ja.
Junge, 1,3 Millionen Leute, das ist unglaublich, wenn du das
Ja,
überlegst.
ja.
Wo einfach umsiedeln. Aber es macht sich niemand darüber Gedanken, was außerhalb von diesem normalen Sichtbereich quasi das für ein Ausmaß hat. Und wenn wir an so vielen Stellen auf der Welt so viel rumbasteln, dann, das ist genauso wie, das wisst ihr jetzt noch nicht, aber es kommt bald eine Staffel über Wetter. Und da habe ich auch sehr viel darüber erklärt, wie alles miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, dass wenn du halt sehr, sehr viel an der Erde änderst und sehr, sehr viele kleine Nuancen, sage ich mal, in dem ganzen System, dass sich alles gegenseitig. Also größerer Flughafen heißt mehr Flugzeuge, heißt mehr Fliegen, heißt auch an anderen Flughäfen auch größere Flughäfen bauen. Schau dir mal Istanbul an, die haben mittlerweile 3 Flughäfen in gigantischem Ausmaß. Und es wird immer nachgezogen und es ist einfach dieses gegenseitig sich hochschaukeln, immer mehr, immer größer, immer weiter, glaube ich, wird halt irgendwann zu einer Problematik. Weil wenn jetzt jeder anfängt, im Meer die Inseln aufzuschütten, dann, also ich will damit jetzt nicht auf irgendwie den Finger zeigen, sondern ich will einfach nur sagen, ich glaube, dass viele von diesen Sachen wie das Wetter so zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Und dass ich glaube, dass darüber sich aktuell sehr wenig Leute Gedanken machen oder die sich Gedanken machen und denken, ja, ist halt so.
Ich will jetzt aber nochmal, also ich stimme dir bei vielen Sachen zu und ich hoffe,
Das
das
ist
war für
schön.
viele schon mal ein Denkanstoß, aber ich will nochmal deinen Fokus ein bisschen auf was anderes richten und zwar habe ich ja noch was anderes vorbereitet. Und ich
Ja, ich
glaube, wir
bin
haben jetzt
gespannt.
relativ klar etabliert, dass so ein bisschen der Wandel von, ne, klassischer, also früher haben wir für Gottheiten und Religionen groß gebaut, heute bauen wir für uns selber sehr, sehr groß und weil wir glauben, dass, also weil wir uns fast wie Götter benehmen, so ein bisschen. Dann gab es da allerdings noch einen klassizistischen Architekten. Und zwar nennt er sich Étienne-Louis Boulay. Étienne-Louis Boulay war ein französischer klassizistischer Architekt, geboren 1728, gestorben 1799 und kam aus einer reichen Familie, wollte eigentlich Künstler werden, allerdings, weil sein Vater gesagt hat, nee, es ist nutzlos, ist er dann zum Architekten geworden. Und Étienne-Louis Boulay war nicht einfach ein normaler Architekt, sondern er war Professor. Und neben seinen 50 Jahren Wirken, wo er also natürlich auch viele Architekten also viele Architekten, die natürlich unter ihm studiert haben, natürlich auch beeinflusst hat mit seinem klassizistischen Stil, hat Étienne-Louis Boulay sich den Freiraum genommen, weil er der Meinung war, dass Architekten häufig sehr missverstandene Künstler sind. Und er hat sich den Freiraum genommen, dass er keinen Bauherrn braucht, den er befriedigen muss mit seinen Bauten. Und hat gesagt, er arbeitet einfach Projekte aus, die er spannend findet oder die er für der Arbeit wert halten. Und warum spreche ich jetzt in dieser Megabautenfolge von Étienne-Louis Boulay? Étienne-Louis Boulay, übrigens, ich mag diesen Namen einfach gerne, also
Ich merke schon, du benutzt das sehr inflationär.
Étienne-Louis Boulay hat sich mit der Lehre von Formen beschäftigt. Der hat sich sehr, sehr viel damit beschäftigt, was für einen Affekt haben bestimmte Formen auf den Menschen. Und damit haben wir jetzt auch den vollen Kreis geschlossen. Wir sind von Effekt zu Affekt, der Effekt der Bauten, die wir bauen, versus der Affekt der Bauten, die Étienne-Louis Boulay geplant hat. Und er hat sich damit beschäftigt, warum bestimmte Formen eben so wirken, wie sie wirken, warum Säulen beispielsweise Dinge größer machen können, wenn man sie richtig einsetzt, warum Kreise beispielsweise bestimmte Effekte auf einen Menschen haben, was eckige Formeffekte auf einen Menschen haben, wie man eine Schutzmauer bestenfalls macht, also baut. Er hat beispielsweise damit gearbeitet, dass man sagt, man würde diese Schutzmauer von außen undurchdringlich machen und mit Kanonenkugeln verzieren und sowas allem. Und von innen würde man sie so bauen, dass es für die inneren, Insassen, für die Menschen innen drin wirkt, als wäre die Mauer zweischichtig. Man würde es quasi abstufen und dann wirkt es eben, als wäre es zweischichtig. Er hat damit gearbeitet, dass man die größten, monumentalsten Paläste der Welt baut, die, also die Dimension, das ist sogar aus heutiger Sicht absurd, vermutlich das Hundertfache von diesen den Bauten, die wir heutzutage gebaut haben. Er hat damit gearbeitet, wie könnte man ein Bauwerk bauen, was den Tod repräsentiert, und wenn man da drauf schaut, dann kriegt man das Gefühl des Todes. Er hat damit gearbeitet, wie bestimmte Schattenspielereien einem Gefühle geben, weil er beispielsweise eines Abends mal durch irgendwie so einen toten Wald gelaufen ist und die Schatten der toten Bäume sich dann eben auf ihn geworfen haben, und das wirkte dann alles entsprechend bedrückend, und deswegen hat er gesagt, wie schafft es, das alles als Tempel darzustellen, und wahnsinnig große Pyramiden hat er dann dort rausgebaut. Also dieser Temple of Death oder der Tempel des Todes von Etienne Louis Boulet ist eine gigantische Pyramide und mit wenigen Einlässen und innen drin auch nur wenigen, sehr, sehr wenigen Lichtquellen. Und er hat auch viel damit gearbeitet, wie man quasi Gebäude größer machen kann, dadurch, dass man Säulen benutzt. Und zwar, das hatte ich schon mal angesprochen, ich weiß, allerdings hat er es gemacht, dass er viele kleinere Säulen benutzt hat, anstatt eine große Säule, damit das eben nochmal größer wirkt. Und bevor ich hier jetzt fort und fort über seine ganzen großen Bauwerke rede, Etienne Louis Boulet hat auch ein sehr prägnantes Gebäude geplant, und zwar war das ein Grabmal für Sir Isaac Newton, weil er war sehr, sehr fasziniert von Isaac Newton, und deswegen hat er eben ein Grabmal für ihn geplant. Das ist eine riesige Kugel letztendlich, die sitzt in einer interessanten Basis. Man könnte fast sich es vorstellen wie so einen millionenfach vergrößerten Schneekugel, so ungefähr, auch diese Basis da unten und dann oben einfach wirklich so eine Kugel. Und innen drin, man läuft quasi rein durch einen Tunnel, und wenn man dann drin gelandet ist, dann gibt es dort nur sehr, sehr wenige Lichteinlässe, die alle aber allerdings von oben quasi reingehen, und ansonsten ist es total dunkel. Und im Herzen dieses hohlen, runden Raums, also man ist wirklich am unteren von diesem hohlen Raum, und dort ist eben das Grabmal vom Sir Isaac Newton, und ansonsten ist da quasi nichts. Und durch diese ganzen Löcher an der Decke scheint dann eben Sonne rein oder scheint dann eben Licht rein, und so wirkt es, als wäre Sir Isaac Newton in seinem eigenen Universum, beziehungsweise als würde er in einem Universum schweben im Weltall, weil es eben nur diese paar Lichtquellen in der Luft hat oder an der Decke hat. Und ich würde gerne 100 Jahre darüber reden, allerdings ist das hier ein Audiomedium, deswegen kann man davon nicht unendlich sprechen. Aber ich fand diesen Ansatz total interessant, darüber nachzudenken, groß zu bauen, weil man damit die Form mehr hervorheben kann, beziehungsweise weil man es so schaffen kann, dass die Form einen bestimmten Effekt auf den Menschen hat. Unter anderem hat er auch, also eins von den total spannenden Sachen, war so ein Plan für ein Gerichtsgebäude oder für einen Gerichtshof. Und dass es dann eben dort ganz, ganz viele Eingänge gibt, damit jeder weiß, okay, es ist offen für jeden so ungefähr. Und es ist quasi auf Basis von, also es steht quasi auf vier viereckigen, riesigen Wachtürmen. Also die sind quasi Füße von diesem Gerichtsgebäude. Und das ist quasi, weil die Judikative auf der Exekutive basiert. Wortwörtlich so. Und solche Sachen, darüber hat er sich eben Gedanken gemacht. Wie schafft man eben es, bestimmte Ausdrücke mit einem riesigen Bauwerk auszudrücken? Wie schafft man es, Emotionen mit einem Bauwerk zu hervorzuheben, hervorzurufen und wie schafft man es eben, dass diese Form auch wirklich den Effekt oder beziehungsweise den Affekt haben auf den Menschen, dass man eben von dieser Form affektiert wird, wie es der Architekt dann auch im Kopf hatte und dass man das eben nicht nur nutzen kann. Ja, Wahnsinn. Das ist wahnsinnig interessant. Wollte ich mal vorher hervorgehoben haben. Wie gesagt, ich wiederhole den Namen nur liebend gern nochmal, dass man es auch nochmal googeln kann. Etienne Louis Boulet. Ja, und wir tun natürlich auch ein Video dazu, eine kleine Dokumentation in die Shownotes. Und ja, Tim, gib noch gerne deinen Senf dazu.
Wie ist der nochmal?
Ich bin ganz Ohr. Du musst es mal aussprechen. Das fühlt sich richtig gut an, wenn man es ausspricht.
Ich kann kein Französisch. Etienne Louis Boulet. Ah, ich habe ihn schon gefunden.
Ja, oder? Ist gut.
Kannst ist du aber nicht besonders alt geworden, der Kollege.
Ja, aber kannst du mal kurz beschreiben, wenn du auf Bilder gehst, kannst du mal kurz beschreiben, wie wirkt das Ganze? Es geht ja sehr
viel. Actually, wenn ich nur auf Bilder gehe, dann sehe ich eigentlich nur so ein kreisrundes Gebäude. Mhm. Ich finde hier kein einziges Bild von dem.
Das kreisrunde Gebäude ist das Grabmal von dem.
Ja. Das ist mir schon klar. Aber es
ist heute wieder richtig guter Podcast. Wir hören zu, wie Tim googelt.
Ja, nein, ich finde das ja interessant, weil das ist ja, also es sieht wirklich, wenn man das mal, also das, was du beschrieben hast, sieht auf den Bildern irgendwie noch mal krasser aus. Mhm.
Wie gesagt, ich empfehle auch jedem, sich das mal anzuschauen.
Ja, schaut euch mal an.
Interessanterweise war der Etienne Louis Boulet nicht nur damit beschäftigt, die Form fantastisch und gigantisch zu machen, sondern er hat auch einen Vorschlag gemacht für eine Oper, für ein Opernhaus. Und das war sehr zeitgemäß, dieses Opernhaus, weil es ging damals viel rum, dass viel einfach abgebrannt ist. Also Feuerschutz war ein Riesenthema damals. Und er hat dieses Opernhaus neben natürlich dem typischen Affekt und den riesigen Säulen, die er ja geliebt hat, wie sonst was, hat er dort auch sehr, sehr viel geplant, wie es tatsächlich Sinn ergeben würde, dass man sowohl die Musiker positioniert, allerdings auch, dass jeder im Fall der Fälle raus evakuiert werden kann, also im Fall, dass irgendwas anfängt zu brennen. Und er hat auch geplant, dass beispielsweise, wenn der Boden anfängt zu brennen von der Bühne, dass dann der Boden einfach durchbrennt, die Planken fallen runter und fallen dann in, ich meine, das war ein Wassergraben oder sowas, der da drunter liegt. Also auch sehr raffiniert hat er schon gedacht. Sachen, die damals wahrscheinlich auch aus Budgetgründen nicht wirklich berücksichtigt wurden. Trotzdem total spannend, dass er schon damals im 18. Jahrhundert darüber nachgedacht hat, wie man Feuerschutz in eben eine Oper implementieren kann und auch dafür sorgen kann, dass im Fall der Fälle alle sicher evakuiert werden.
Krass.
Ja. Also.
Schlecht.
Und stilistisch, klassizistisch hatten wir ja auch schon in dieser Staffel und auch ein bisschen diese Grandeur war ja so ein bisschen auch sehr ähnlich dem, was Hitler damals schön fand oder eben Albert Speer. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, soll bitte einfach in der ersten Folge von dieser Staffel reinhören.
Und genau, hört einfach unseren Podcast. Das sagen wir jede Folge. Hört und folgt unserem Instagram-Kanal. Ne?
Genau, Freunde. Das natürlich auch. Und an der Stelle, ich weiß nicht, ob du noch was, auch noch Senf dazuzugeben hast, aber ich wäre auf jeden Fall fertig mit allem, was ich heute ansprechen und aussprechen wollte.
Nö, ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu geben. Ich fand es sehr interessant, sehr gute Diskussion, sehr gute Fragen, sehr schön vorbereitet. Ich bin begeistert.
Danke, danke. Aber ich verabschiede mich zuerst. Ich nehme diesen
natürlich
Schwank mit dem Zaunfall. Nein, ich nehme die Gelegenheit beim Schopf. Guck mal, ich kann nicht mal mehr die ganzen Sprichworte. Und verabschiede mich an der Stelle. Das kriege ich aber noch hin. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Oskar, fürs Vorbereiten. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.